Wie ihr wisst, haben wir schon über längere Zeit jetzt Vorträge, also Lehrstunden gehalten über unser Bekenntnis. Wir sind durch die verschiedenen Kapitel gegangen und langsam kommen wir an das Ende. Und in den letzten Kapiteln geht es auch tatsächlich um die letzten Dinge. Die letzten Dinge zeitlich gesehen, also das, was am Schluss kommt. Und jetzt können wir ein Fremdwort lernen. Dieses Fremdwort lautet Eschatologie. Eschatologie. E-S-C-H und dann so weiter. Eschatologie. Eschatologie bedeutet die Lehre der letzten Dinge. Und in der Eschatologie unterscheidet man noch einmal zwei Kategorien. In die universelle Eschatologie und in die individuelle Eschatologie. Die universelle Eschatologie geht um das Ende bezüglich der gesamten Welt. Die Frage, was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Wie ist es mit der Endzeit, mit dem Antichristen, mit dem tausendjährigen Reich, jüngstes Gericht, neuer Himmel, neue Erde? Also allgemein gesprochen. Und die individuelle Eschatologie handelt davon, was passiert eigentlich mit den einzelnen Menschen in der letzten Zeit? Also, wie ist das mit Tod, Entrückung, Auferstehung, das letzte Gericht am einzelnen Menschen, die Verherrlichung, also mehr den einzelnen Menschen im Blick, individuell gesehen. Und heute wollen wir uns einen Teilbereich der individuellen Eschatologie anschauen. Und zwar, das ist die Frage, was geschieht eigentlich nach dem Tod? Und hier angeknüpft die Frage, was passiert eigentlich bei der Auferstehung? Das können wir heute nicht in aller Ausführlichkeit behandeln. Ich empfehle euch da auch das Kommentar von Sam Waldron zu lesen zu unserem Bekenntnis. Wir werden heute so oberflächlich mal uns mit diesem Thema beschäftigen. Was geschieht eigentlich nach dem Tod? Ist eine wichtige Frage. Diese Frage, die stelle ich häufig Menschen auf der Straße. Ich frage häufig Leute, was denken Sie, was geschieht eigentlich nach dem Tod? Also geht es da irgendwie weiter, was passiert? Die Leute haben so alle möglichen Vorstellungen. Und bevor wir jetzt überlegen, was geschieht eigentlich nach dem Tod, müssen wir uns aber auch fragen, was ist eigentlich der Tod? Also was ist das eigentlich? Und da müssen wir verstehen, dass die Bibel lehrt, dass der Mensch aus zwei, man könnte sagen, Teilen besteht. Gestern hat mir ein Christ in einer Gemeinde gesagt, dass er glaubt irgendwie, dass der Mensch aus drei Teilen besteht. Aber die Bibel lehrt, dass der Mensch aus zwei Teilen besteht. Und zwar ist das Seele und Leib. Also Seele und Körper. Die Seele wird in der Bibel auch manchmal Geist genannt. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Seele nun mal nicht körperlich ist, sondern geistlich. Ja, die Seele ist Geist. Deswegen wird die Seele auch manchmal Geist genannt. Und das heißt also, der Mensch besteht aus Körper und Seele oder Geist genannt. Und Tod bedeutet, dass die Seele den Leib oder den Körper verlässt und es zu einer Trennung kommt. Der Leib, der stirbt dann, der verwest, der wird wieder zu Staub, aber die Seele verlässt den Körper und die stirbt nicht. Also was ist der Tod? Der Tod ist die Beendigung des körperlichen oder physischen Lebens durch die Trennung von Leib und Seele oder durch das Verlassen der Seele des Körpers. Also verlässt die Seele den Leib, dann stirbt der Leib und ist tot. Das steht zum Beispiel in Jakobus Kapitel 2, Vers 26. Da sagt Jakobus, denn wie der Leib ohne Geist oder ohne Seele tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Okay, der Leib also ist ohne Seele tot. Oder in der Apostelgeschichte haben wir so ein Beispiel. Da predigt der Paulus ziemlich lange. Da sitzt ein junger Mann, Eutychus, sitzt dort im Fenster, schlechte Luft, wird von der Müdigkeit überwältigt, fällt aus dem Fenster, aus dem dritten Stock meine ich. Und dann heißt es, er ist tot. Dann sagt der Apostel Paulus aber, der kommt, wirft sich über diesen jungen Mann und sagt, mach keinen Lärm, mach keinen Stress, seine Seele ist noch in ihm. Okay, seine Seele ist noch in dem Körper, das bedeutet, dieser junge Mann lebt. Wenn aber die Seele den Körper verlassen hat, dann ist dieser junge Mann tot. An manchen Stellen vergleicht die Bibel darum auch den Zustand des Menschen auf die Weise, dass sie sagt, okay, wir leben in einem Zelt. Das ist eine Hütte. So beschreibt das Petrus und auch Paulus, also 2. Petrus Kapitel 1 oder 2. Korinther Kapitel 5. Wir leben wie in einer Hütte, wie in einem Zelt. Aber eines Tages müssen wir diese Hütte oder dieses Zelt verlassen. Also 2. Korinther Kapitel 5 und 2. Petrus Kapitel 1. Der Leib, die Hütte, wird zerfallen, wird verwesen, wird wieder zu Staub werden. Das lesen wir in Genesis, also 1. Mose Kapitel 3, Vers 19. Da heißt es ja, Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. So der Mensch zerfällt, sein Körper. Die Seele jedoch kann nicht verwesen, denn die Seele ist geistlich, sie ist nicht materiell. Das heißt, was die Menschen eigentlich tun können auf der Erde, jemand, der einen anderen umbringt, der kann zwar die Seele, den Körper töten, aber er kann der Seele nichts antun. Also wir lesen in Matthäus Kapitel 10, Vers 28, dass Jesus sagt, fürchtet euch nicht von denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der sowohl die Seele als auch den Leib verderben mag in der Hölle, Gott. Ja? Menschen können den Leib töten, der Seele können sie nichts antun. Man kann natürlich seelisch jemandem was antun, im Sinne von, dass man sie verführt und so weiter, aber man kann sie nicht töten. Die Seele und der Leib, das vermag nur Gott, sie in die Hölle zu werfen. Aber die Seele, die kann nicht verwesen, und deswegen kommt es beim Tod zu einer Trennung. Die Seele verlässt den Körper und folgendermaßen kommt es dann auch zu einer zweiten Trennung. Es ist nicht nur eine Trennung vom Leib, der Tod, sondern während wir hier auf Erden zusammenleben mit Gottlosen, also mit Ungläubigen, also die Gläubigen leben zusammen mit Ungläubigen, vielleicht sogar in einem Haus, manche sogar in Ehen. Es passiert Folgendes beim Tod, hier kommt eine Trennung. Die Seelen der Gläubigen werden getrennt von den Seelen der Ungläubigen. Sie verlassen den Körper und gehen an unterschiedliche Orte. Hier kommt es zu einer Trennung. Eine Trennung, die vorher nicht existiert hat. Weil die Menschen nun mal zusammengelebt haben. Wo diese Seelen jetzt hingehen, werden wir gleich besprechen. Aber jetzt noch die Frage, warum hat Gott überhaupt jetzt diesen Tod verordnet? Warum eigentlich Tod? Nur ihr wisst, der Tod ist durch die Sünde gekommen, das wissen wir, das wird an verschiedenen Stellen gesagt, in Römer Kapitel 5 zum Beispiel. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, so ist auch durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Ihr wisst, der Tod ist der Lohn der Sünde, das ist die Strafe Gottes auch, die natürliche Konsequenz auch für einen Sünder, dass er stirbt. Warum hat Gott das gemacht? Nun, wir lernen das so ein bisschen in Genesis. Er sagt, der Mensch soll nicht ewig in diesem Zustand leben. Der Mensch soll nicht ewig den Körper, den Gott ihn anvertraut hat, hier auf der Erde benutzen, um zu sündigen. Gott hat einen Schlusspunkt gesetzt und hat gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Eure Lebenszeit auf Erden ist begrenzt. Ihr werdet sterben. Der Mensch sollte dann nicht vom Baum des Lebens essen und irgendwie weiterleben als Sünder und sein Leben gestalten, wie er will, sondern es kommt der Tag, wo Gott sagt, jetzt ist vorbei, du stirbst und du wirst gerichtet und du kommst ins ewige Gefängnis, in die ewige Strafe, wo du Strafe erleiden wirst für die kurze Zeit auch, wo du hier warst auf Erden. Dieser Zustand soll also nicht immer bleiben. Gott hat dem einen Schlusspunkt gesetzt. Er hat das Leben der Sünder begrenzt, der Vergänglichkeit unterworfen, bewusst einen Schlusspunkt gesetzt. So, jetzt die Frage, wohin geht die Seele nach dieser Trennung vom Körper? Also wohin geht sie denn? Ja, je nachdem, was du bist. Also wenn du Christ bist, geht deine Seele woanders hin, als wenn du jetzt ein Ungläubiger bist. Lass uns also erstmal fragen, wo geht denn die Seele der Ungläubigen hin? Die Seele der Ungläubigen, nachdem sie getrennt ist vom Leib, geht sofort an einem Ort der Qual, wo es kein Entkommen gibt. Das lernen wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Das ist kein Gleichnis, wie manche immer zu behaupten würden, dass das irgendwie nichts mit der Realität hätte, sondern Jesus übertreibt hier so ein bisschen. Und Jesus beschreibt hier natürlich auch an manchen Stellen ein bisschen bildhaft mit diesem, dass da Wasser an der Spitze des Fingers getaucht werden sollte. Aber das sollen wahre Realitäten auch ausdrücken. Ich lese euch mal diesen Text vor, in Lukas Kapitel 16, ab Vers 19. Da sagt Jesus: Es war aber ein reicher Mann. Und er kleidete sich in Purpur, fein Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre. Und er begehrte sich, mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Okay, sein Leib wurde auf jeden Fall nicht zu Abraham getragen von den Engeln, sondern eindeutig seine Seele. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Okay, sein Leib wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sein Leib, also hier ist deutlich die Seele, das bildlich gesprochen, die Seele macht ihre Augen auf, nicht der Leib, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner, sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Okay, ist also ein Ort der Qual, wo er Pein erleidet, was man vergleichen kann mit Feuer, mit Flammen, und er wünscht sich Linderung aus diesem Zustand. Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du ein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben, und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Das heißt, hier ist eine unüberwindbare Kluft, eine Trennung. Hier ist kein Entkommen aus diesem Ort der Qual. Er sprach aber, dieser Mann, der dort an dem Ort der Qual ist: Ich bitte dich nun, Vater, dass du in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesem Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht: Sie haben Mose und die Propheten, also sie haben die Bibel. Mögen sie die hören? Also die waren sie vor diesem Ort, sie sollten hören auf die. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihnen: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Wie Jesus auch zum Beispiel. Okay, das ist also ein Ort der Qual, wo diese Ungläubigen hinkommen, die nicht auf das Zeugnis der Schrift gehört haben. Es ist ein Ort der Qual, wo sie voller Bewusstsein sind. Also sie nehmen das wahr, was sie da erleben. Und es ist ein Ort der Qual, wo kein Entfliehen ist. Sie können da nicht mehr irgendwie raus. Sie können keine Signale an die anderen senden. Sie sind dort, wo sie sind. Ich denke, ich werde noch mal eine extra Stunde halten zum Thema Hölle, wie man die Hölle sich vorstellen kann und was da so alles passiert. Aber das einmal die Frage zu klären: Wo geht jetzt die Seele hin von Ungläubigen? Sie geht an einen Ort der Qual. Was passiert bei Gläubigen? Nun, die Seele der Gläubigen wird von den Engeln sofort zu Jesus gebracht in den Himmel. Zum Beispiel sagt Jesus zu dem Schächer, der zum Glauben gekommen ist, der neben ihm gekreuzigt wurde, zu dem sagt er: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die Seelen der Gläubigen kommen sofort, am selbigen Tag, zu Jesus, ins Paradies, was ein Synonym für den Himmel ist. Die Zeugen Jehovas, wisst ihr sicherlich, die übersetzen das anders hier, dass Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst irgendwann mit mir im Paradies sein. Das ist so irrsinnig, wie sie das übersetzen, weil warum sollte Jesus sagen, heute sage ich dir das, dass du irgendwann mit mir im Paradies, es macht überhaupt gar keinen Sinn, warum sollte ich sagen, heute spreche ich, jeder weiß, dass du heute sprichst, du musst nicht sagen, dass du heute redest, ja, macht einfach gar keinen Sinn, aber sie müssen das mit ihrer Theologie, von der ich später nochmal ein bisschen erzählen werde, irgendwie übereinbringen und deswegen übersetzen sie das so falsch. Dann haben wir in Philipper Kapitel 1, Vers 23, ab Vers 23, dass der Apostel Paulus sagt, Philipper Kapitel 1, ab Vers 23, ich werde aber von beiden bedrängt, also ich habe eigentlich, ja, beides möchte ich gerne. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser, das Bleiben im Fleisch aber nötiger um euretwillen. Also Paulus ist so ein Hin und Her. Ich weiß nicht genau, will ich lieber bei euch bleiben, das ist besser, da kann ich euch noch weiter dienen. Oder will ich beim Herrn sein, das ist eigentlich bei weitem besser. Und er sagt, wenn ich abscheide, wenn ich sterbe, dann bin ich bei Christus. Das ist keine Frage, wo werde ich sein, irgendwie, ich bin bei Christus. Wenn ich sterbe, bin ich bei Christus. So was sagt er auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, ab Vers 6. Da sagt der Apostel, so sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass wir während einheimisch im Leib, also während wir in unserem Zelt sind, während wir in unserem Leib sind, da sind wir ausheimisch vom Herrn. Das heißt, ja, wir sind da nicht im Paradies, wir sind da nicht bei Jesus, so von Angesicht zu Angesicht, denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes, möchten lieber ausheimisch vom Leib sein und einheimisch beim Herrn sein. Es gibt nur diese beiden Sachen. Entweder bist du in deinem Leib, oder du bist gestorben und bist beim Herrn. Ein Christ, der stirbt, ist sofort heimisch beim Herrn. Er ist sofort daheim beim Herrn. Weil Jesus hat gebetet dafür in Johannes Kapitel 17, Vers 24, sagt der Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sind oder seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Und Christ bleibt bei Jesus. Da gibt's nicht irgendwie so einen Zwischenraum, wo er erstmal getrennt ist von seinem Herrn. Jesus will, dass wir bei ihm sind, sein Gebet wird erhört. Und wenn wir hier nicht sind, dann sind wir heimisch beim Herrn. Sofort. Machst hier die Augen zu, machst sie auf beim Herrn. Was geschieht also nach dem Tod nicht? Ein paar Dinge, die Leute sich so vorstellen, die angeblich nach dem Tod geschehen. Das erste, weit verbreitet unter den Moslems und den Katholiken und bei manchen anderen Christen, ist die Vorstellung, dass man ins Fegefeuer kommt. Also Jesus, Blut, das er vergossen hat für dich, das konnte dich gar nicht so ganz reinigen, sondern du kommst dann erstmal in so einen Reinigungsprozess, du stirbst dann, kommst in so eine Art Vorhölle. Und in dieser Vorhölle erleidest du Reinigungspein, wirst gereinigt irgendwie und dann, wenn du rein genug bist für den Himmel, dann wirst du reingelassen. Diese Lehre, die die Katholiken da aufgestellt haben, ist eine Gotteslästerung hoch 10, wenn man so will. Weil es lästert dem Blute Jesu Christi, das vollkommen rein macht jedem, der an ihn glaubt. Sie verwechseln da natürlich einige Dinge, die in der Schrift vorkommen, wo es heißt, dass unsere Werke verbrennen werden. Paulus sagt aber, die Seele selbst wird gerettet werden. Haben den Text nicht ordentlich gelesen und haben da noch ein paar andere Stellen, wie aus dem Apokryphen, die sie dann nehmen, was natürlich außerbiblische Stellen sind, die nicht inspiriert sind, wo sie dann sagen, Tote können auch in so einem Zwischenstadium sein. Haben die Vorstellung, dass alle ungläubigen Kinder, die nicht getauft sind, in so einer Art Vorhölle sind und gerettet werden müssen durch bestimmte Werke, die die Eltern oder andere Verwandte tun können. Und so sind Vorstellungen, die haben nichts mehr mit dem Christentum zu tun. Da brauche ich jetzt auch gar nicht durch die Schrift gehen und das widerlegen. Das ist einfach, das hat nichts mehr mit Christentum zu tun. Dann gibt es die Vorstellung vom sogenannten Seelenschlaf. Diese Vorstellung ist bei den Zeugen Jehovas vertreten. Die stellen sich vor, wenn du stirbst, dann bist du erstmal in einem Zustand des völligen Unbewusstseins. Also du schläfst quasi, du nimmst nichts wahr. Und dann erst, wenn Jesus wiederkommt, wenn die Auferstehung kommt, also da gibt es dann Christen, die schlafen jetzt seit 2000 Jahren und noch länger, die sind nicht beim Bewusstsein, die machen dann erst die Augen auf, wenn Jesus dann wiederkommt. Da haben die Zeugen Jehovas was verwechselt, und zwar wird des Öfteren auch in der Bibel von dem Schlaf geredet, aber hier geht es um den Körper. Ein Körper wird hingelegt, der macht die Augen zu und der schläft, ja, der ist nicht wach. Deswegen, wenn wir von Entschlafenen reden, die Bibel redet, ja, er ist nicht gestorben, er schläft nur an vielen Stellen solcher Dinge. Da geht es darum, dass der Leib schläft. Die Seele natürlich ist im Bewusstsein. Calvin hat übrigens seine erste theologische Schrift, die er rausgebracht hat, war eine Streitschrift gegen diese Lehre des Seelenschlafes. Psychopanichia hieß diese Schrift, ist 1534 erschienen, kann man sich mal durchlesen. Da geht er die ganzen verschiedenen Verse durch, die da die Anabaptisten genommen haben, um da irgendwie den Seelenschlaf begründen zu wollen. Aber noch einmal, gemäß der Heiligen Schrift ist es so, dass Menschen, die sterben, hellwach sind ihrer Seele gemäß. Das haben wir gerade in Lukas Kapitel 16 gelesen. Dieser Mann ist hellwach, ist im Bewusstsein. Und ich meine, wir haben solche Beispiele, Jesus am Berg der Verklärung. Wer weiß, mit wem Jesus am Berg der Verklärung war? Nicht jetzt von den Jüngern, sondern noch?
Mose
und Elia. Von Elia kann man sagen, der wurde ja entrückt. Der ist ja nie gestorben. Ne? Aber Mose ist schon gestorben. Mose scheint hier hellwach zu sein. Der ist nicht irgendwie in so einem Koma oder sowas. Der ist da anscheinend am Leben. Wie Jesus auch sagt, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Wir haben auch solche Stellen wie in Offenbarung Kapitel 6. Hier heißt es ab Vers 9. Offenbarung Kapitel 6. Ab Vers 9. Und als er das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Märtyrer. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen. Die scheinen ziemlich hellwach zu sein. Und rufen nach Gottes Gerechtigkeit. Ja, wir können uns noch so viele Beispiele angucken. Wenn ihr da intensiveres wollt, dann könnt ihr auch gerne die Schrift von Calvin lesen oder Sam Waldron, der auch noch so auf ein paar Stellen eingeht, wo die dann diese Lehre herhaben. Aber wie gesagt, wenn wir die Augen zumachen, sind wir beim Herrn hellwach, dürfen unseren Herrn sehen und uns freuen. Dann gibt es noch so eine andere Lehre, die Zeugen Jehovas ebenfalls vertreten. Bei den Zeugen Jehovas ist meistens, wenn ein Irrtum kommt, dann kommt da noch so eine ganze Reihe von anderen, die sich dann da so anschließen. Diese Lehre, die haben sie von den Sieben-Tag-Adventisten übernommen. Die Zeugen Jehovas haben sich ja aus den Adventisten entwickelt. Hier noch ein Fremdwort, das wir lernen können, echt ein schwieriges. Annihilationismus. Braucht ihr euch eigentlich nicht aufschreiben. Ihr könnt euch das so merken, ihr könnt es ganz tot Lehre auch nennen. Das ist die Lehre von der völligen Vernichtung. Wenn ihr mit den Zeugen Jehovas mal spricht, oder ich habe auch gestern noch mal bei den Zeugen Jehovas nachgelesen, die sagen, die Lehre, dass ein Mensch in die Hölle kommt, wo er dann Pein erleidet in alle Ewigkeit, ist eine Lehre vom Teufel, sagen sie. Das glauben die nicht. Die glauben nicht, dass ein Mensch quasi in Ewigkeit bestraft wird oder generell in die Hölle kommt. Sie glauben nicht an die Hölle. Das gibt es bei denen nicht. Was sie glauben ist, wenn ein Mensch bestraft wird nach dem Gericht, ist, dass er verbrannt wird quasi, also wird einfach vernichtet und dann existiert er nicht mehr. Also genau das, wonach sich eigentlich alle Menschen sehnen. Alle Menschen sehen sich danach, ich mache die Augen zu und dann existiere ich einfach nicht mehr. Das kommt bei den Zeugen Jehovas quasi nur ein bisschen später. Gott zeigt denen, wo ihre Sünde war und dann löscht er sie aus. Keine Qualen mehr, nichts, vorbei. Das ist das, was alle Menschen sich wünschen. Also im Sinne von, ja, dann ist vorbei, ich werde dann keine ewige Strafe erleiden müssen oder etwas, einfach vorbei. Die Ganztodlehre. Gut, das widerspricht auch jetzt dem, was wir gerade gelesen haben im Lukas Kapitel 16. Aber auch wenn Jesus sagt in Markus 9, Vers 48, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Hab ich letztens ein Zeugen Jehova auf der Straße gefragt, ja, und was meint Jesus denn damit, dass der Wurm da nicht stirbt und dass das Feuer nicht ausgeht? Hat er keine Antwort drauf gehabt, ne? In der Offenbarung lesen wir, dass die dann den Satan angebetet haben, Und der Rauch, also Offenbarung Kapitel 14, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und so weiter. In Matthäus Kapitel 25, Vers 41, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Außerdem haben wir auch in der Schrift, das haben wir an einigen Stellen, zum Beispiel in Matthäus Kapitel 10, macht Jesus deutlich, dass es unterschiedliche Härten von Höllenstrafen geben wird in der Ewigkeit. Weil er zum Beispiel sagt zu den Leuten, zu denen das Evangelium gepredigt wurde zur Zeit Jesu, dass er sagt, den Leuten in Sodom und Gomorra, denen wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts. So, die werden alle, wir lesen dann im Judasbrief, dass die Sodom und Gomorra ins ewige Feuer kommen werden. Das heißt, ins ewige Feuer kommen sie alle. Aber irgendwie wird es einigen erträglicher gehen im Feuer als andere. Wir wissen es nicht genau. Jesus deutet das hier nur an. Aber wenn doch alle einfach ausgelöscht werden, dann gibt es auch überhaupt gar nicht diese unterschiedlichen Grade. Also darüber könnte man jetzt noch viel sagen, wo da einfach große Irrtümer vorhanden sind. Aber nein, der Mensch wird in alle Ewigkeit in dieser Höllenstrafe bleiben. Eine weitere Lehre, die letzte, die ich hier nur ansprechen möchte, ist die Lehre der zweiten Chance. Ist auch ein Irrtum. Diese Vorstellung, es gäbe dann, nachdem man gestorben ist, irgendwie noch die Chance, sich zu bekehren oder da irgendwie wieder rauszukommen, wie die Mormonen oder die Neuapostolen, die dann für Tote beten und sich irgendwie für Tote taufen lassen und meinen, man könnte noch irgendwas machen, um diese Leute da rauszuholen aus diesem Ort der Qual. Haben wir gerade gelesen in Lukas 16. Das ist eine Kluft, die ist unüberwindbar. Da kommt keiner mehr raus. Ja, Gott ist nicht so, dass er jemanden ins Gefängnis schickt und dann irgendwie, ach nee, es gibt ja doch noch gute Sachen, die irgendwie für dich gemacht wurden, jetzt müssen wir dich irgendwie wieder rausholen. Wenn Gott sein Urteil spricht, dann ist es ein ewiges, gültiges Urteil, das in aller Ewigkeit auch Bestand hat. Es gibt keine zweite Chance mehr. Jetzt die Frage, wie gehen wir mit dem Tod um? Also mal angenommen, sterben Menschen in unserer Umgebung. Also wie gehen wir damit um? Ganz praktisch jetzt. Lass uns erstmal fragen, wie gehen wir um, wenn ein Christ stirbt? Ja, 10 von 10 Menschen sterben und auch meist, also wenn wir nicht entrückt werden, werden wir auch sterben. Alle, die wir hier sitzen. Wie gehen wir jetzt damit um, wenn ein Christ stirbt? Darf man da eigentlich trauern? Darf man trauern, wenn ein Christ stirbt? Ist das angebracht? Ich erinnere mich an eine alte Dame während meiner Berliner Zeit. Die hat dann, wenn jemand gestorben ist in der Gemeinde, hat sie auch immer die Beerdigung besucht, aber sie hat sich immer beschwert über die Beerdigung. Ich weiß dann, wie sie sich dann bei mir beschwert hat jedes Mal und sagte, das ist ja ein Trauerfest hier. Ja, es müsste gefeiert werden. Ja, wir müssten jubeln. Jetzt ist ein Christ heimgegangen. Ja, wir müssten tanzen und Gott preisen. Jemand ist in die Herrlichkeit eingegangen. Sie hat sich richtig beschwert und sagt, dass es so nicht gehen kann. Darf man als Christ eigentlich trauern, wenn ein Christ stirbt? Ist das angebracht? Oder ist das irgendwie ein Zeichen von Unglauben und Unverständnis für geistliche Wahrheiten? Oder was ist das? Lass uns darüber mal kurz nachdenken. Apostelgeschichte Kapitel 8. Da haben wir den Fall, dass ein Christ stirbt. Wisst ihr wer? Wer kann das sagen?
Tabitha,
Apostelgeschichte 8? Nee? Stephanus, genau. Apostelgeschichte 8, Stephanus stirbt, er wird hingerichtet. Ne? Und dann heißt es, eine interessante Stelle, Apostelgeschichte 8, Vers 2. Gottesfürchtige Männer, Christen, aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Hast du das gehört? Christen bestellten eine große Klage über Stephanus. War das in Ordnung? Gehört sich das für Christen, dass man klagt über den Tod von anderen? In Apostelgeschichte 20, Vers 37 bis 38, da verabschiedet sich der Apostel Paulus von den Ältesten auf Ephesus. In Milet treffen die sich, da verabschieden die sich. Und da heißt es da ab Vers 37, und es entstand aber ein lautes Weinen bei allen. Und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten betrübt waren sie über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Weil Paulus sagt, er wird sterben. Also wahrscheinlich werden sie ihn nie wieder sehen. Das waren zutiefst gläubige Männer, die weinen wie kleine Kinder. Fallen den Apostel um den Hals. Trauern. Ist es angebracht? Und hier sehen wir schon ein bisschen, ja, es ist angebracht. Das hat nichts mit Unglauben zu tun, sondern es hat etwas mit Abschied zu tun. Geliebte Menschen, wenn du wirklich ins Herz geschlossen hast, Geschwister, verlassen dich für eine gewisse Zeit. Du hast die Hoffnung, dass du sie wiedersehen wirst im Himmel, aber für die nächste Zeit sind sie nicht mehr da. Du hast sie lieb. Natürlich ist es da angebracht zu trauern, sogar zu weinen, sogar zu klagen. Paulus sagt einmal in Philipper Kapitel 2, da erzählt er von Epaphroditus. Er sagt er ab Vers 25, Philipper Kapitel 2, ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden. Da er ja sehnlich nach euch allen verlangt und er in Unruhe war, weil er gehört hatte, dass er, weil ihr in Unruhe wart, weil ihr eben gehört habt, dass er war in Unruhe, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Also die haben sich Sorgen gemacht um ihn. Und dann sagt Paulus, denn er war auch krank, dem Tode nah. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht nur über ihn, sondern auch über mich. Damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit habe. Paulus sagt, es ist eine traurige Angelegenheit, wenn er stirbt. Ja, warum denn? Nun stell dir mal vor, du hast einen geliebten Menschen und der muss irgendwie für 3 Jahre ins Ausland gehen oder so. Du siehst ihn 3 Jahre nicht. Das ist eine traurige Angelegenheit? Natürlich, weil du diese Person liebst. Willst nicht von ihr getrennt sein. Trennung schmerzt, auch wenn man weiß, dass es nach 3 Jahren vielleicht ein Wiedersehen geben wird. Ja, aber einfach die Tatsache, dass man von einem geliebten Mensch für eine gewisse Zeit getrennt wird, ist traurig. Das heißt, Trauern ist nicht, das hat nichts mit Unglauben zu tun. Ja, ist verständlich. Aber, und das ist jetzt wichtig, Christen sollten aber nicht so trauern wie Ungläubige. Denn wir haben noch eine Hoffnung. Deswegen sagt Paulus in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen. Also über die, die gestorben sind, die Augen zugemacht haben. Entschlafen, hier wieder, ne? Aber das ist nicht die Lehre des Seelenschlafes, wie die Zeugen Jehovas sagen. Und jetzt sagt Paulus, damit ihr nicht betrübt seid, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Also wie die Ungläubigen. Wir sollten nicht betrübt sein wie die. Warum? Nun, wir haben Hoffnung, sagt Paulus. In welcher Hinsicht denn? Nun, zweierlei. Einmal, wir wissen, unser Abschied ist nur für kurze Zeit. Wir sehen einander wieder im Himmel. Wir werden in alle Ewigkeit zusammen sein. Dieses kurze Leben von 80 Jahren oder wie auch immer, das ist ein Hauch im Vergleich zu der Gemeinschaft, die wir haben werden in aller Ewigkeit. Wir werden einander wiedersehen. Das ist eine Hoffnung, die Ungläubige nicht haben. Weil wenn sie denken, sie machen die Augen zu, dann ist vorbei. Sie sehen ihre geliebten Menschen nie wieder. Zweite Hoffnung, die wir haben, ist, wenn jemand stirbt von uns, ein Christ, dann wissen wir, da wo der Christ jetzt ist er beim Herrn. Und es ist das Schönste und Größte und Herrlichste, was wir uns eigentlich wünschen können und was wir uns wünschen. Er ist in die ewige Freude eingegangen. Und wir wissen, die Person, die jetzt dort im Himmel ist, die wird nicht sagen, oh, ich würde gerne wieder zur Erde zurückgehen. Wir können uns mitfreuen. Das ist etwas, was Ungläubige überhaupt gar nicht verstehen können. Ja, wenn eine alte Dame, eine Schwester im Herrn irgendwie geleidet hat unter der Krankheit und so, dann können die Ungläubigen sagen, jetzt ist sie endlich erlöst von ihrem Leid. Wir können sagen, sie ist endlich zu Hause. sie ist endlich angekommen. Es ist nicht nur so, dass die Leidenszeit jetzt vorbei ist. Wir können uns tatsächlich freuen darüber. Wir können uns freuen darüber, dass ein Mensch jetzt beim Herrn ist. Den Lauf vollendet hat. Angekommen ist. Treu bewahrt hat bis zum Tod. Das ist eine Sache. Das heißt, der Tod eines Christen, wenn er auch von Traurigkeit geprägt ist, ja, und Abschied da ist, muss immer durchmischt sein mit Freude, mit Dankbarkeit und Anbetung, dass der Herr diesen Christen bewahrt hat bis ans Ende und jetzt heimgenommen hat. Es darf niemals einfach nur so eine Trauerzeremonie sein ohne Hoffnung, wie die Ungläubigen das haben. Aber wie gehen wir jetzt damit um, wenn ein Nichtchrist stirbt, wo wir nicht von einem Heimgang reden können? Das ist schwierig. Ist es da angebracht, ja, Schmerz, Trauer, Mitleid, Beileid zu empfinden? Wir lesen bei dem Apostel Paulus in Römer Kapitel 9, dass er sich ja Gedanken macht um die Ungläubigen und um ihre Verlorenheit. Und dann sagt er, ich sage die Wahrheit in Christus, ab Vers 1. Ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein, von Christus weg, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Was er sagt ist, ich habe Geschwister, also er nennt Juden auch Brüder. Das sind einfach seine Verwandten nach dem Fleisch. Und er wünscht sich so sehr, dass sie gerettet werden. Sie glauben aber nicht an den Herrn Jesus. Sie sind Verfluchte von Christus weg. Und er sagt, das bereitet ihm Traurigkeit, unaufhörlichen Schmerz in seinem Herzen. Das heißt, diese Trauer, diese Anteilnahme an dem Schicksal der Verlorenen ist völlig angebracht. Schmerz zu haben, Traurigkeit darüber, dass diese Menschen in die ewige Verlorenheit gehen. Natürlich auch, weil man Abschied nehmen muss. Weil man hat ja auch Ungläubige, die man liebt, Verwandte und wie auch immer. Aber der Schmerz geht darüber noch hinaus. Es ist nicht bloß Abschied nehmen, es ist diese Gewissheit, dass diese Menschen an diesem Ort kommen, von dem wir gerade gelesen haben, den Ort der ewigen Qual. Wie groß muss da unsere Traurigkeit sein? Aber ist dieses, das zu erleben, dass ein Ungläubiger stirbt, das muss uns auch einen großen Ruck verpassen. Es muss uns wachschütteln. Es muss uns aufwecken aus unserem Schlaf der Gleichgültigkeit, dass wir sagen, wir müssen Menschen das Evangelium bringen. Denn eines Tages ist es vorbei und es gibt keine zweite Chance mehr. Wir müssen um jeden Preis diesen Menschen das Evangelium bringen. Wie Spurgeon einmal gesagt hat, wenn sie gehen, an diesen Ort der Qual, dann aber mit unseren Armen umschlungen um ihre Beine, dass sie nicht gehen. Ja? Es muss uns wachrütteln, diese Tatsache. Aber noch eine Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich mit der Tatsache um, dass wir selbst sterben werden? Wir alle werden, so der Herr nicht wiederkommt und wir entrückt werden. Nun, zunächst einmal sollten wir in uns etwas entwickeln, was man die Sehnsucht nach einem Zuhause oder nach unserem einen Zuhause nennen könnte, also Heimweh. Man muss aufpassen, dass man hier nicht von Todessehnsucht spricht, im Sinne von, ja, eigentlich würde ich mir mein Leben jetzt am liebsten nehmen wollen, damit ich schnell zu Hause bin. Paulus beschreibt ja dieses Hin- und Hergerissensein in Philippa, haben wir auch gelesen, oder ich kann noch mal eine Stelle lesen in Philippa Kapitel 1 ab Vers 21. Da sagt er, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Habt ihr das gehört? Sterben ist Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber bei beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Ein Christ ist also jemand, der Heimweh kennt, der sich danach sehnt zu sterben, weil Sterben bedeutet, er ist beim Herrn. Er hat Heimweh, er möchte gerne beim Herrn sein. Aber, und das macht der Apostel Paulus deutlich, das darf nicht dazu führen, dass wir irgendwie nicht mehr in dieser Welt sind mit unseren Gedanken. Sondern Paulus sagt, es ist nötig, dass ich hier bin. Ich investiere mich ganz, ich arbeite, ich bin fleißig, weil der Tag wird kommen, da bin ich beim Herrn. Aber solange ich hier bin, hänge ich nicht die ganze Zeit und sage, aber am liebsten wäre ich doch bei dir, Herr, ich möchte jetzt gehen und so weiter, sondern ich sage, Herr, ich möchte bei dir sein, ich liebe dich vom Herzen, ich habe Sehnsucht nach meinem Zuhause, aber solange ich hier bin, investiere ich mein Leben. Christus ist mein Leben, auch wenn ich jetzt hier bin. Sterben wird mein Gewinn sein, denn dann werde ich in aller Ewigkeit nicht bloß glauben, sondern schauen und mein Heiland endlich von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Heimweh darf da sein bei uns. Dürfen wir auch von singen, dürfen wir auch von sprechen und wirklich diese Herzenseinstellung haben, dass wir uns freuen auf den Tod. Aber in einem guten Sinne. Allerdings sollte uns die Tatsache auch zweitens dazu bewegen, dass wir weise werden. Die Tatsache, dass wir sterben, sollte uns dazu bewegen, dass wir weise werden. Wir lesen ja im Psalm 90, da sagt der Psalmist ab Vers 9, denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? Und jetzt sagt der Psalmist, Vers 12, so lehre uns dann zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Die Tatsache, dass wir sterben müssen, muss uns weise machen. Deine Jahre sind begrenzt auf dieser Erde. Niemand weiß, wie lange du lebst, außer der Herr. Nutze diese Zeit, die du hast. Nutze sie. Du hast sie nur ein einziges Mal. Diese Zeit hier auf Erden. Das heißt, vermeide die Sünde, bekehre dich zum Herrn, wende dich ihm ganz zu, lebe für ihn. Nutze diese Zeit, die du hast, Gutes zu wirken, Schätze zusammen im Himmel. Um viel zu arbeiten, Paulus sagt das ja auch in 1. Korinther Kapitel 15, da beschreibt er so ein bisschen, dass wir Christen ja den Sieg über den Tod haben durch Jesus. Da sagt er, der Stachel des Todes, aber ist die Sünde und die Kraft der Sünde, aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Nun kann man sagen, ja, wir haben den Tod überwunden und so weiter, aber was sollte jetzt diese Wahrheit bewirken bei uns? Dann sagt Paulus, daher, Vers 58, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Danach kommt noch was. Das heißt, alles, was sie jetzt wirkt, hat auch Auswirkungen auf die Ewigkeit. Nutzt die Zeit, verschwendet euer Leben nicht. Okay, ich fasse das jetzt einmal kurz zusammen, was wir jetzt über den Tod gelernt haben. Also ein Mensch ist tot, wenn die Seele von dem Körper getrennt wird. Die Leiber vergehen, also werden wieder zu Staub. Die Seelen der Gläubigen gehen aber direkt zu Jesus Christus in den Himmel. Die Seelen der Ungläubigen gehen direkt an den Ort der Qual. Es gibt kein Fegefeuer, keinen Seelenschlaf, keine Auflösung und auch keine zweite Chance nach dem Tod. Wenn ein Christ stirbt, dann haben wir Grund zur Trauer, weil das ein Abschied ist von geliebten Personen. Aber wir können uns gleichzeitig freuen mit einer Hoffnung, die die Ungläubigen nicht kennen. Wenn ein Nicht-Christ stirbt, haben wir allen Grund zu trauern, aber es sollte uns wachrütteln, dass wir Menschen zum ewigen Leben führen und nicht gleichgültig sind, was ihr Schicksal angeht. Aber hier hört das Ganze ja nicht auf, ihr Lieben. Wenn ein Christ jetzt stirbt, seine Seele geht also zum Herrn, ins Paradies, in den Himmel, dann ist das noch nicht das Ende. Das ist, man könnte sagen, ein Wartezustand oder wie das in der Theologie genannt wird, ein Zwischenzustand. Worauf wartet jetzt eigentlich die Seele eines Gläubigen, die im Himmel angekommen ist? Man kann sagen, ist das schon das Paradies? Worauf sollte man da noch warten? Das ist doch der letzte Zustand, den man sich eigentlich so erhofft. Nee, das ist noch nicht das Ende. Da wartet noch einiges auf uns. Was fällt euch ein, worauf eine Seele, die im Himmel jetzt schon angekommen ist, angenommen, wir sterben heute, wir sind jetzt beim Herrn, worauf warten wir dann noch? Alexander?
auf den neuen verherrlichten Leib.
Ja, das ist eine Sache. Da gehe ich gleich drauf ein, intensiver. Den Leib warten wir noch. Was noch?
Ja? Dass das Böse gerichtet wird.
Dass das Böse gerichtet wird, das existiert ja noch in der Welt. Das Gericht über den Satan wurde noch nicht. Das heißt, die Feinde Christi wurden noch nicht endgültig entmachtet. Ja, zweite.
Dass alle erwählten Seelen im Himmel
kommen. Ja, richtig. Ne? Da sind noch nicht alle da. Die Schar Gottes ist noch nicht voll. Ja, da kommen noch welche. Ja, deswegen sagt Gott noch einmal in der Offenbarung Kapitel 6 dann zu denen, die sich da sehen, dass das Ende kommt. Wartet noch, da müssen noch andere kommen. Die müssen auch noch sterben um des Wortes Christi willen und die kommen noch. Ja? Bisschen Geduld noch. Ist noch nicht das Ziel, ist noch nicht angekommen. Worauf warten die Heiligen im Himmel noch? Ja? Ja, ne, dieses Fest, das ist noch nicht eingetreten, ne? Darauf warten wir noch. Ist schon Gemeinschaft da, aber dieses offizielle Fest, wo alle dabei sind, das gab es noch nicht. Worauf vielleicht noch?
Ja?
Neuer Himmel, neue Erde. Die Erde steht noch, der alte Himmel ist noch da. Ja? Da warten die Heiligen noch, die gerade im Himmel sind, drauf. Und in diesem können wir auch gleich anschließen, Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Ja, Jesus ist noch nicht auf die Welt gekommen. Ja? Das ist, die sind ja bei Jesus, aber sie sind noch nicht gemeinsam mit Jesus auf die Welt gekommen. Und die lebendigen Gläubigen wurden noch nicht entrückt und verwandelt. So weiter. Genau. Man kann noch ein paar andere Sachen aufzählen, aber ihr seht mal, die sind noch nicht am Ziel. Ja, die sind jetzt angekommen, sind vollendete Heilige, Gerechte, wie wir das auch lesen im Hebräerbrief. Aber da fehlt noch was. Fehlt noch was. Die sind vollendet ihrem Lauf gemäß, sie sind im Ziel angekommen, da fehlt noch was. Zum Beispiel der verherrlichte Leib, wie Alexander gesagt hat. Bisher sind doch nur die Seelen im Himmel. Da fehlt noch was. Jesus ist nämlich nicht nur dafür gestorben, dass unsere Seelen gerettet werden. Jesus ist auch dafür gestorben, dass unser Leib gerettet wird. Denn der Mensch ist nicht zweiteilig und man kann sich mal aussuchen oder irgendwie sowas, sondern der Mensch wurde als unauflösliche Einheit geschaffen. Es ist eine Folge der Sünde, dass es diesen Trennungszustand gibt. Aber der ist nicht für die Ewigkeit gedacht. Jesus ist gestorben für den Leib. Auch. Und wenn Jesus wiederkommt, geschieht Folgendes. Die Leiber, die im Grab sind, die zu Staub geworden sind oder wo auch immer sind, die werden auferweckt durch die Macht Jesu Christi, die Macht des Geistes, durch die Macht des Vaters, werden wieder vereint mit der Seele, und zwar in aller Ewigkeit. Und dabei gibt es aber zwei Arten der Auferstehung in der Schrift. In Daniel Kapitel 12 lesen wir davon, ab Vers 2, da ist es, und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, ja, wieder der Leib, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schande, zum ewigen Abscheu. Und die Verständigen, also die zum Leben auferstehen, werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, Leute, die das Evangelium gepredigt haben, die Lehrer des Wortes Gottes waren, werden leuchten wie die Sterne immer und ewig. Habt ihr das gehört? Es gibt diese doppelte Auferstehung. Ja, auch die, die in den Ort der Qual gekommen sind mit ihrer Seele, auch die werden ihren Leib zurückerhalten. Kein verherrlichten Leib, sondern ein Leib, der fähig ist, in alle Ewigkeit gequält zu werden. Zu ewigen Abscheu. Ja? Sagt Jesus auch in Johannes Kapitel 5, ab Vers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und sie, und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat auch der Sohn, also hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Es gibt diese zweifache Auferstehung. Wer aber an Jesus glaubt, so sagt Christus das, und der wird leben, selbst wenn er gestorben ist, und er wird leben in alle Ewigkeit. Wie kann man sich jetzt diese Auferstehung vorstellen? Da könnt ihr mal zu Hause das Kapitel 15 lesen von dem ersten Korintherbrief. Da beschreibt Paulus das sehr ausführlich. Ich lese uns mal einen Abschnitt vor aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Da geht es um Auferstehung und Entrückung. Wir konzentrieren uns, wie gesagt, jetzt mal auf die Auferstehung. Da sagt Paulus ab Vers 13: Wir wollen euch aber, Brüder, nicht im Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Das haben wir schon gehört. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. So wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Okay, die Verschlafenen, die jetzt im Himmel sind, ja, die wird Jesus mit sich bringen. Und dann wird Folgendes geschehen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, also die dann noch übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken des Herrn, den Herrn entgegen in die Luft. Und wir werden alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Die Toten kommen mit Jesus. Die Toten werden, der tote Leib, dieser Leiber der Toten, werden auferstehen. Sie werden wieder vereint mit ihrer Seele. In alle Ewigkeit werden sie beim Herrn sein. Das geschieht aber auch bei den Ungläubigen. Auch ihre Leiber werden auferweckt werden. So lesen wir in Offenbarung Kapitel 20, Vers 13. Und das Meer gab die Toten, die in ihnen waren, und der Tod und der Hades, also dieser Ort der Qual, und die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken, und wir lesen dann verdammt in den ewigen Feuersee. Auch Gläubige erhalten ihren Leib zurück, jedoch um verwandelt zu werden, um ewig beim Herrn zu sein, und auch Ungläubige erhalten ihren Leib zurück, allerdings nicht einen Leib, wie wir ihn erhalten werden, sondern immer noch ein Leib, der zur Sünde fähig ist und so weiter. Übrigens, manche stellen sich das so vor, die Toten, auch die ungläubigen Toten, werden irgendwie auferweckt und haben dann irgendwie so ein Auferstehungsleib oder wie auch immer. Aber die werden immer noch weiter sündigen. Der Grund auch, warum die Hölle ewig ist, ist zum Beispiel, weil die Menschen nie aufhören werden zu sündigen. Ja, sie werden immer noch gegen Gott rebellieren und sagen, wie kannst du nur und keine Ahnung was. Ja, das wird immer so weitergehen. Die werden nicht einfach plötzlich geheiligt werden und werden nicht mehr fähig sein zur Sünde. Die werden in alle Ewigkeit, wie ein Gefangener, der im Gefängnis ist und immer noch flucht und immer noch nicht seine Sünde einsieht, so werden diesejenigen gequält werden in alle Ewigkeit, weil sie niemals aufhören werden zu sündigen, zum Beispiel. Noch weitere Gründe, warum die Hölle ewig ist, gute Gründe, die ich dann, vielleicht nächstes Mal werde ich eine Stunde über die Hölle dann halten. Aber diesen Leib, den die Gläubigen zurückerhalten werden, das wird ihr Leib sein. Ja, also ich werde erkennen, das ist Alexander, das ist Andrea und so weiter. Ja? Aber dieser Leib wird auf besondere Weise verwandelt sein. Der Mensch bleibt der gleiche, aber der Leib, den er erhält, wir könnten jetzt den gesamten 1. Korinther Kapitel 15 lesen, aber da erklärt Paulus, dass dieser Leib verschieden sein wird. Er wird nicht so sein wie unser irdischer Leib. Es wird ein Auferstehungsleib sein. Während dieser Leib, den wir hier haben, sterblich ist, wird dieser Leib unsterblich sein. Während dieser Leib überhaupt gar nicht fähig wäre, in der Herrlichkeit Gottes irgendwie zu existieren, werden wir einen Leib haben, der durch den Heiligen Geist so befähigt, so verwandelt ist, dass er Herrlichkeit selbst trägt, durch den Heiligen Geist wohnen kann in der Herrlichkeit Gottes, niemals sterben wird und auch überhaupt nicht dazu in der Lage ist, zu sündigen. Es wird ein vollkommener Leib sein. Ohne Gebrechen, ohne irgendetwas. Wird herrlich sein. Das heißt, ja, wir werden uns wiedererkennen, aber so wie Jesus auch sich seinen Jüngern zu erkennen gegeben hat und gesagt hat, ich bin kein Geist. Ja, kein Geist hat irgendwie Knochen, ja, und also Gebein, er kann essen und so weiter. Es war ein Leib, aber ein Auferstehungsleib. Und dann werden wir die Herrlichkeit erleben. Wir werden verherrlicht werden, auch wie es in Richter heißt, Kapitel 5. Da heißt es, also die den Herrn lieben, die Gott lieben, die werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Wie wir es in Daniel gelesen haben. Es wird unfassbar werden. Es wird unfassbar werden, was das für eine Herrlichkeit sein wird, die wir dann empfangen werden. Das heißt an einer Stelle, in uns wird Gott bewundert werden. Lauter Licht und Herrlichkeit, und es ist kein normaler Leib, den du hier kennst auf Erden. Es wird wunderbar sein, aber es wird ein Leib sein. Das wird passieren, wenn wir auferweckt werden von den Toten. Ich lese jetzt mal als Zusammenfassung mal das Kapitel 31 von unserem Glaubensbekenntnis vor. Über den Zustand des Menschen nach dem Tod und über die Auferstehung der Toten. Die Körper der Menschen werden nach dem Tod wieder zu Staub und verwesen. Doch ihre Seelen, die weder sterben noch schlafen, eine unsterbliche Seinsweise besitzen, kehren sie sofort zu Gott zurück, der sie gegeben hat. Die Seelen der Gerechten, die dann in Heiligkeit vollkommen gemacht sind, also Achtung, in Heiligkeit vollkommen gemacht, also wir werden ohne Sünde sein, aber unser Leib fehlt noch, werden ins Paradies aufgenommen, wo sie bei Christus sind und das Angesicht Gottes in Licht und Herrlichkeit erblicken, während sie aber auf die völlige Erlösung ihres Körpers warten, also der Zwischenzustand. Die Seelen der Gottlosen werden in die Hölle geworfen, wo sie in Qualen und äußerster Finsternis bleiben, aufbewahrt zum Gericht jenes großen Tages. Außer diese beiden Aufenthaltsorte für die von ihren Körpern getrennten Seelen kennt die Schrift keinen. Also es gibt kein Fegefeuer. Am letzten Tag werden die Heiligen, die als Lebende vorgefunden werden, nicht entschlafen, sondern verwandelt werden. Das ist dann die Entrückung. Und alle Toten werden nicht mit einem anderen, sondern mit ihrem eigenen Körper auferweckt werden. Auch wenn diese veränderte Eigenschaften besitzen. Dabei werden diese für immer mit ihren Seelen wieder vereinigt werden. Die Körper der Ungerechten werden durch die Kraft Christi zur Unehre auferweckt werden. Die Körper der Gerechten werden durch seinen Geist zur Ehre auferweckt und seinen eigenen verherrlichten Leib gleichgestaltet werden. Soweit. Unser Bekenntnis fasst also gut die Lehren von dem Tod und der Auferstehung zusammen.